herzlich willkommen zu Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast mit und auch ja zum großen Stück von Lars Fischer. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag, kann ich sagen.
Ja, du wolltest, morgen, ich weiß, dass du
bist, du gerade aufgestanden, Lars?
Nee, doch. Also ehrlich gesagt, ja. Ich bin gerade aufgestanden und wir haben doch gerade darüber geredet, dass wir eigentlich nicht guten Morgen sagen wollen, sondern lieber guten Tag, damit die Menschen nicht mitkriegen, wie wir wann wo was so machen. Aber jetzt wissen alle, unser Podcast wird morgens produziert.
Es ist mir so rausgerutscht. Ich glaube, ich stehe aber dazu. Aber wir haben heute trotzdem ein totales Novum. Also ich glaube, sowas wie heute hat man noch nie, oder? Also dass wir im Prinzip fast live sind. Also es ist jetzt morgens. Abends schalten wir den Podcast frei, aber so close waren wir glaube ich noch nie, oder?
Nee, waren wir noch nicht, aber ich finde das super. Also ich bin ja live super. Immer noch besser, also richtig live.
Findest du?
Also ja.
Ich hatte so das Gefühl, bei den ein, zwei Sachen, wo ich live dabei war im Fernsehen, dass die Leute dort immer so ein bisschen Schiss davor hatten, oder?
Na, da ist es halt, naja, jeder hat da immer so die Mühe, weil was da raus ist, ist raus. Ne? Da gibt's, wir haben ja natürlich immer noch mal die Möglichkeit, jetzt bei diesem aufgezeichneten Podcast Dinge zu modifizieren, zu schönen oder eben mal einfach irgendwie zu glätten und irgendwie hübscher zu machen oder eben den einen oder anderen Versprecher rauszunehmen. Das hast du natürlich bei live nicht. Ne? Was da gesagt ist, ist gesagt, da ist manchmal der falsche Zungenschlag so eine Sache und in den Zeiten, wo ja alle, wo keiner mehr was falsch machen will, ist natürlich gerade im Fernsehen oder auch im Radio sind natürlich immer alle sehr besorgt, wenn dann live der ein oder andere vielleicht zu kesse Spruch kommt, der sich dann eben nicht mehr bereinigen lässt, weil gesagt ist gesagt. Und ja, deshalb ist die Aufregung beim ganz live groß, aber ich finde es immer toll, weil da ist noch mal eine andere Anspannung, da ist man ein bisschen mehr auf dem Punkt oder sollte man sein und dann ist es danach auch so vorbei, das finde ich toll. Man muss nicht dann irgendwie alles noch mal nachwurschteln und ja.
Kann man da tendenziell sagen, dass zum Beispiel Moderatoren in einer Fernsehsendung die schlechteren Moderatoren im Gegensatz zu Schauspielern am Theater sind, die es ja jeden Tag live haben? Weißt du, was ich meine? Also nee, eigentlich haben die ja jeden Tag das Problem. Und wenn jemand im Fernsehen ist und sagt, oh, das kann danach noch geglättet werden, dann hat er ja nicht diese Aufregung, hat er nicht diesen Live-Faktor mit dabei, sondern kann sich darauf ausruhen, dass dann irgendwann im Nachhinein noch nachgearbeitet wird.
Also da ist natürlich im Fernsehen die Leute, die tatsächlich alles live machen, also die, keine Ahnung, so Nachrichten oder Morgensendungen oder Nachmittagssendungen, das ist schon ein hartes Brot, gerade wenn du jetzt so bei längeren Sendungen, die über ein, zwei Stunden gehen, das alles live machst, das ist cool. Also Thomas Gottschalk zum Beispiel war jemand bei Wetten, dass, der hat das im Prinzip so im Freiflug gemacht. Also es ist nicht so, also es ist ja theoretisch ist das so, da sitzt ein Regisseur irgendwo und quatscht, alle haben so einen Knopf im Ohr und der sagt, ah, mach dies und das und jenes und jetzt die Kamera und so. Und das hat der Genosse Gottschalk, der hat das abgelehnt, der hat das nicht gemacht. Der war,
ach so.
Nö, der hat das dann einfach so und alle mussten irgendwie ihm dann so ein bisschen hinterher spurten und der Kameramann hinterher flitzen und dann musste man dies, das machen. Weil der gesagt hat, nee, das verwirrt mich alles, ich mach das jetzt mal, das wird schon irgendwie werden. Wie das jetzt inzwischen ist bei seinen Sachen, die er jetzt so macht, weiß ich nicht, aber früher waren alle, das hat er alle auf Trab gehalten. Und insofern, okay. Die Leute, die das alles live machen, das ist schon krass und du musst auch erstmal mit umgehen können, dass jemand, wenn du mit einem Gesprächspartner sprichst, dir ein anderer währenddessen immer aufs Ohr labert und dir sagt, pass auf, du musst jetzt nochmal die Frage stellen und die. Das ist total schwer. Also, und zu deiner Frage, wer ist da der Bessere? Jetzt diejenigen, die es bei aufgezeichneten Sachen gibt, also jetzt bei so einem Podcast oder wie heißt denn der Vodcast, wenn es jetzt was Bewegtbildmäßiges wäre. Ich denke, dass da auch die Anspannung immer relativ hoch ist, gerade bei so größeren Fernsehgeschichten, weil da stehen ja natürlich trotzdem 10 Mann um dich drumherum, ob das jetzt aufgezeichnet wird oder nicht. Klar kann man Sachen nochmal machen, aber die Anspannung ist auch hoch. Aber ja, ich glaube, dass die Schauspieler, die das live machen oder die Moderatoren, die tatsächlich live arbeiten, schon ein bisschen mehr Wumms haben. Aber ja, das ist jeder wie er
und,
kann.
Und grundsätzlich, wer ist da der Chef bei so einer Geschichte? Also ist es der Regisseur auf dem Ohr oder ist es der Moderator, der ganz klar von Gottschalk mal abgesehen, der die Linie vorgibt und sagt, ich möchte hier meinen Stil repräsentieren?
Nee, das ist eher so ein Zusammenspiel. Also du hast bei einer Fernseh-Live, nehmen wir jetzt das MoMA, ja, da hast du eben eine Moderatorin oder Moderator, der da zu sehen ist, aber das ist ein Riesenteam. Ja. Du hast ganz viele Redakteure, die da ihm irgendwie vorher zurechtschreiben, was er sagen soll und was er fragen soll. Dann hast du einen sendungsverantwortlichen Redakteur, das ist der eigentlich so overall aufpasst und sagt, das soll alles in die und die Richtung gehen. Und dann hast du so einen Regisseur, der dann eben die Inhaltswünsche des Redakteurs zusammenbringt, die Fähigkeiten des Moderators und dann natürlich all die Kameras und den ganzen Krempel und das gesendet kriegt. Also gerade im Live-Bereich, live ist das teuerste Fernsehen, was du machen kannst. Also Nachrichten,
ach so,
die live sind, ist das teuerste, was du machen kannst, weil es unendlich, okay, Manpower verschlingt.
Ja.
Um etwas live zu machen, brauchst du mit allem drum und dran, keine Ahnung, gefühlt 30 Leute. Und wenn du das jetzt aufzeichnest, wow, dann hast du halt den, der redet, einen Redakteur vor Ort und je nach Budget einen Kameramann oder vielleicht noch zwei mehr.
Mhm.
Und dann schneidest du es zum Schluss.
Ja. Ist natürlich dann doof für die Aftershow-Partys, ne? Wenn da irgendwie drei Leute und dann auf
siehst
die Party.
Jetzt verstehst du mich. Genau. Bei den Live-Geschichten ist es natürlich so, weil ich sag jetzt mal, Unterhaltungsshows, Abend-Talk hin und her, da ist natürlich so, die Aftershow ist natürlich was Hübsches. Ich weiß nicht, ob es beim MoMA, beim Morgenmagazin, ob es da Aftershow gibt. aber hauen sich wahrscheinlich alle gemeinsam ins Bett und pennen erstmal, weil das ist auch übrigens hart, ne? Sowohl im Radio als auch im Fernsehen, diese Leute, die das Morgenmagazin machen, dann da irgendwie um zwei,
die stehen
um
drei, ja, teilweise um drei auf. Okay,
ja. Das willst du nicht. Also ich würde das nicht wollen. Und lustigerweise ist das ja im Radiogeschäft auch so, dass diese Morgenschiene, die ist die Primetime für die.
Also, was, echt? Ich dachte, das wäre die unbeliebteste Geschichte.
Es ist wahrscheinlich so, arbeitszeitentechnisch das unbeliebteste, aber morgens hören die meisten Menschen Radio. Und das ist quasi das, wenn du zum Radio gehst und erfolgreich sein willst, dann musst du in diese Morgenschiene.
Echt, okay.
Und das Leben musst du erstmal führen wollen, ne? Da jeden Morgen um 3 Uhr raus und dann auf Knopfdruck ab 5 Uhr oder wann auch immer die dann live gehen. Gute Laune haben ist ja auch so eine Sache. Aber
ja.
Wir sind ja hier eigentlich bei einem Podcast, bei dem es um Weingedanken geht. Oder machen wir jetzt doch noch eine Medienbesprechung?
Nee, ich wollte was aus deinem Leben zum Besten geben. Also da dachte ich, dass wir vielleicht erstmal so versuchen, diesen Soft-Einstieg zu finden. Also erstmal freundlich, bevor wir zu den harten Sachen kommen. Weil gerade so bei diesen Aftershow-Partys muss ja auch jemand losgehen und muss den Wein dann irgendwo kaufen.
Ja, das ist alles ganz schwierig, ne? Weil gerade im Öffentlich-Rechtlichen, wo man alles ordentlich machen muss und sowas, da ist also die Bewirtung mit Alkoholika auch so eine Sache, ja.
Aber ist das so, dass man heutzutage alles ordentlich machen muss? Also alles so.
Total. Also früher, also ich kenne das noch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, diese Zeiten der, wie könnte man das denn formulieren, der Hemdsärmeligkeit, wo man sagte, komm, wir haben da hier so eine Kasse, da, die haben wir, die pflegen wir und jetzt, wenn man mal was braucht, dann kaufen wir da was. Und diese Art von Kasse, sowas gibt's nicht mehr. Also dass da irgendwie einer oder so ein geschmeidiger Produktionsleiter vor Ort, der so ein paar Bargeldscheine verteilt und das dann irgendwo irgendwie abrechnet, das gibt's alles nicht mehr. Heute muss alles ordentlich sein und Quittung und Beleg. Und ist auch ganz übel, dass wenn dann die Leute irgendwie für so eine Party einkaufen gehen oder für eine Aftershow-Party oder eine Bewirtung und dann müssen irgendwie, keine Ahnung, drei Kästen Wasser gekauft werden, dann im Abrechnungsmodus der es kauft, das Problem hat, dass er den Pfand nicht abrechnen kann. Das heißt, er bezahlt erstmal privat den Pfand vor und muss dann aufpassen, dass die lüsternen Partygäste seine Wasserflaschen nicht klauen, weil weil das sein Geld ist. Ja. Also alles ist verrückt geworden und die guten alten Zeiten, das kommen hier, haben wir nochmal und da die Flasche Cognac und sowas. Und überleg doch mal, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, miteinander besprochen, dass die Zeiten, wo in Talkshows geraucht wurde und eben da Cognac auf dem Tisch stand oder das Glas Wein, die sind ja auch vorbei. Also alle wollen alles ordentlich machen und Compliance und das führt irgendwie zu einer, finde ich, einer enormen Langeweile, weil Menschen, die immer artig sind, finde ich ja auch doof. Ja? Und wenn
bist du auch nicht?
Nö, will ich auch gar nicht. Und alle sehen sich allerdings nach Menschen, die klare Kante zeigen und so ein bisschen, ich will nicht sagen auf den Putz hauen, aber die einfach ehrlich sind. Ja, aber das trainieren wir ihnen ja ab, weil wir immer alles richtig machen wollen. Ja, weil hinter allem steht irgendeine Compliance-Tante, die sagt, na, aber, und das muss hier richtig. Und die Buchhalterin ist inzwischen die stärkere Chefredakteurin, weil die sagt, ja, aber das muss alles ordentlich abgerechnet werden, das müssen das so und müssen das so. ja, es ist gut wenn und richtig, dass alles ordentlich gemacht wird, aber manchmal ist das Leben nicht in Buchhaltungsheftchen reinzukleistern, sondern dann ist es, wie es ist und dann muss man eben auch mal handeln können. Und das trainieren wir uns alle so ein bisschen ab, oder zumindest in den Medien. Also die großen Sausen sind leider, wer immer noch glaubt, dass es das gibt, die sind im Großen und Ganzen vorbei, es sei denn, irgendwer organisiert das danach privat.
Okay.
Vielleicht, aber so, dass ein Sender dann eine Sause schmeißt, aha, leider nein. Nee.
Oh, du nimmst mir Illusionen, jetzt will ich kein Fernsehstar mehr werden, weil das würde mir fehlen.
Ja, nee, ich glaube doch, du bist ja eher so ein Radiogesicht, deshalb lass das mal.
Damit man mich nicht sieht, oder? Radiogesicht ist ja auch ein kleiner Widerspruch in sich, oder?
Ja, das, man sagt das, das sagt man so. Das ist natürlich im Radio, also, ich möchte jetzt, um Gottes Willen, die Radioleute, die werden mich alle auf den Kopf hauen, zumindest die das hören.
Die Hässlichen gehen zum Radio.
Ja, nee, das will man ja so gar nicht sagen. Nein, aber du hast beim Radio natürlich ganz oft Leute, die super Moderatoren sind und eben da am Mikrofon Bombe funktionieren und dann manchmal auf dem Schirm nicht so. Und natürlich, oder oft zieht es natürlich die Radioleute schon ins Fernsehen, weil natürlich da andere Preise gezahlt werden.
Okay.
Und deshalb sagt man manchmal eben so Radiogesicht.
Ja, dass man sich auch mal eine ordentliche Flasche Wein kaufen kann.
Ja.
Um den Bogen zu kriegen.
Um den Bogen zu kriegen, und dazu muss man sagen, dass, und dann ist jetzt, haben wir es damit, glaube ich, manchmal ist es ja ganz gut, wenn du von so einer ganz durchzechten Nacht früh zu deinem Frühstücksradio-Job musst, dass dich dann keiner sieht. Also wenn du quasi...
Ja, du hast ja die Maskenbildnerin, die dich ja auch wieder
beim Radio,
so ein bisschen hinbasteln kann beim Fernsehen.
Beim Radio brauchst du es nicht und beim Fernsehen, da sind wirklich Künstlerinnen teilweise. Also gerade wenn du so Showstars hast, die irgendwie von einer Sause nach der anderen kommen und dann eben auch in deine Sendung, dann dauert es auch schon mal länger, auch bei den Männern.
Wie lange dauert das, bis die gebastelt werden?
Du, das kann locker 3 Stunden dauern, ne?
Also was? Dann,
ja.
Die sitzen dann 3 Stunden in der Kiste und...
Ach. Total, ne, dann brauchst du noch die Frisur und das muss noch gemacht werden und dann das Haarteil, also bis hin dazu, dass so bei einer großen Fernsehshow da irgendwie die Promis kommen und denen erstmal die Haare geschnitten werden, also gerade bei den Männern, weil das irgendwie alles so nicht geht und der eine oder andere nutzt das natürlich auch aus. Also das kann schon mal dauern und bei den Damen sind 3 Stunden völlig normal.
Also nicht, aber das sind ja für euch von der Planung nicht kalkulierbar, dass ihr sagt, es kommen alle 3 Stunden. Wenn du nur 10 Minuten brauchst, dann hast du ja 2,5 Stunden dann irgendwo.
Oder absolut. 2:50. Absolut. Es ist also Planung von Maskenzeiten. Das ist bei diesen größeren Events ist das A und O. Ne, dann, die kommen ja auch relativ früh, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt so eine Abendshow, die um 10 irgendwie live geht oder irgendwie sowas, dann sind natürlich mittags die ersten Proben und so weiter, dies, das, dann werden die Prominenten oder die Talkgäste dann gecovert, also irgendwer sitzt dann da und muss sich dann da hinsetzen, um halt das schon mal alles ordentlich auszuleuchten und dann so am frühen Nachmittag kommen dann die ersten und dann eben diese Maskenzeiten, dann müssen die da rein und dann werden auch teilweise sind dann auch 4, 5 Maskenbildnerinnen, die dann eben auf ihre Kandidaten warten und dann eben parallel an den Rumpf frickeln.
Oh. Also herzlich willkommen zum Kosmetik-Podcast, Tusche und Weltfrieden.
Ja, auch Tusche und Weichzeichner, auch das wird hier besprochen.
Ja, wir kümmern uns um alle Belange des öffentlichen Lebens.
Lustigerweise gab es mal ein Politmagazin oder ein Polit-Talk, bei dem ich mitgearbeitet habe. Und da gab es einen Aufnahmeleiter, also der sich um alle diese Belange kümmert. Und der hatte eine große Leidenschaft für, in dem Fall für Proschwitz. Das war ja beim Mitteldeutschen Rundfunk und natürlich sozusagen war diese Nähe da. Und der war dann auch mal völlig genervt in dieser Abrechnerei und hat dann immer auf eigene Kosten dann irgendwie 2 Kisten Wein besorgt. Saß dann aber eben... auch mit dabei dann immer und hat da auch gut zugelangt. Das waren
ja eigene Kosten.
Das war ja sein Wein im Prinzip und das haben wir dann irgendwie später mal festgestellt und haben dann irgendwie alle zusammengelegt und dem eine ordentliche Palette hingestellt. aber das war lustig. Also Wein getrunken wird, das ist auch und auch gut so. So, wir wollten heute aber sprechen über das Schein und Sein sozusagen, um das, wie sieht so ein, was da vorne auf der Weinflasche draufklebt, Was sagt das über den Inhalt aus? Sprich,
ist ein schöner Sprung vom Kosmetik-Podcast zum Schein und Sein. Also daher, du schaffst es in der Tat, die Übergänge wunderbar zu formulieren.
Oh, das freut mich, dass du das sagst.
Scheinst das professionell zu machen. Also da, ich glaube, du hast mehr oder weniger schon einen riesen Irrtum damit aufgedeckt, wenn du sagst, was auf der Flasche vorne drauf steht, weil auf der Flasche vorne drauf muss eigentlich gar nichts stehen. Also es gibt bei beiden Etiketten, die ich glaube, das ist für viele so ein großes Mysterium, also die Weinetiketten als solches, wenn man sie teilweise gar nicht lesen kann. In Deutschland mag das noch gehen oder mag das noch für uns greifbar sein, aber gerade wenn du bist ja viel unterwegs, ich glaube, wenn du in Slowenien, Bulgarien unterwegs bist und du hast eine Flasche irgendwo im Regal, fällt es dir auch nicht leichter, irgendwie herauszulösen, was der Wein dir eigentlich sagen möchte oder was der Winzer dir sagen möchte mit dem, was er da aufs Papier gedruckt hat, oder? Oder du kaufst, glaube ich, kaum Wein, du lässt dir mehr empfehlen.
Nee, ich versuche immer, meine Dreharbeiten auf Weingüter zu legen und deshalb kriege ich die immer in die Hand gedrückt. Nee, also was natürlich, wo ich total dankbar bin in Deutschland, dass in Deutschland dann doch meistens draufsteht, welcher Wein drin ist. Das ist ja so unsere Herangehensweise. Und dann hast du natürlich all diese Länder, Frankreich und auch in Südeuropa, in auf dem Balkan, wo ich jetzt gerade so viel war, keine Ahnung. Ja. Dann ist natürlich, dann stehst du, auch wenn du so ein bisschen Ahnung von Wein hast, ja trotzdem da wie so ein Vogelstrauß vorm Sandkasten und weißt nicht, was du machen sollst. Weil ja, dann geht's jedem und man guckt auf ein möglichst nettes Etikett, um wenigstens festzustellen, naja, haben die sich über ihren Auftritt Gedanken gemacht? Sieht das irgendwie nett aus? Sind die modern? Und wenn so ein Label hübsch ist, dann hofft man ja auch immer, dass der Wein darin irgendwie auch was taugt.
Echt? Bist du ein Bilderkäufer? Also kaufst du nach Farbe?
Also ich finde das wahnsinnig wichtig. Also ich kaufe nicht zwangsläufig nach Farbe, aber ich finde das wahnsinnig wichtig, dass das zusammenspielt. Okay. Und lustigerweise ist es ja auch so, dass man, hat man auch herausgefunden, dass man schönen Menschen eher glaubt. Also Dingen, die gut aussehen, unterstellt man grundsätzlich auch was Positives. Und das gute Etikett, finde ich, ist viel wert.
Wir trinken heute grünfarbene Etiketten.
Bitte was?
Wir trinken heute nur grünfarbene Etiketten.
Ja, heute ist mein grüner Tag, also bitte nur grüner. aber dann gerade, wenn du jetzt in fremden Ländern ist, wo es dann, also in Griechenland ja auch nochmal schwer ist, überhaupt zu entziffern, und mein Latein, besonders mein Altgriechisch, ist wirklich wahnsinnig lange her, überhaupt zu entziffern, was da drauf steht, dann kennst du natürlich die Rebsorte, kennst du irgendwie auch nicht, das könnte eigentlich auch ein Fenty-Name sein, ja. Und dann reagiert man, also dann ist dann eher so, okay, alles klar, wo sind denn die teureren Weine? Okay, da schon mal hingucken, das kann jetzt nicht so falsch sein. Und dann, wenn da noch das Etikett halbwegs nett ist, okay, nehmen wir mal die Flasche. Das ist dann so die Herangehensweise. Und das Einzige, was man dann vielleicht noch irgendwie entziffern kann, ist dann so der Alkoholgrad. Um darauf rückzuschließen, ist es vielleicht ein trockener Wein oder ist es ein süßer Wein? Also wenn da so ein netter Wein steht, der über nur 8 Volumenprozent verfügt, dann kann man davon ausgehen, dass da noch so ein bisschen Zucker drin ist. Und das kann man wollen, kann man lassen. Aber es ist, Weinetikett ist schwer. Und wenn du dann nach Frankreich guckst, das ist ja also so ein Buch mit 7 Siegeln, mit allen mit diesen Grand Cru, Einsatz, Zweier, weißer Kuckuck was, Bordeaux heißt, eine Handvoll Rebsorten drin, kann, muss aber nicht. Und das ist, also als Deutscher, wo da ein Riesling steht, dann ja, ist man also überfordert. Also
witzigerweise waren oder sind die deutschen Weinetiketten das absolute No-Go für fast alle Ausländer, weil die in ihren Formulierungen, in ihrer Einzelheiten oder in ihren extremen Deklinationen der verschiedenen Qualitätsgradationen oder was auch immer, für viele nicht greifbar und teilweise eben auch nicht aussprechbar. Also auch dieses große Novum der ersten Lagen, großen Gewächse etc. waren gerade für Amerikaner, wenn sie es nicht aussprechen können, das riesen Problem, warum sie die deutschen Weine oftmals nicht gekauft haben, warum man das eben auch oftmals versucht hat zu modifizieren. Ich finde, in Sachen Etiketten...
Aber da muss ich einmal einhaken. Also bei den Amerikanern, finde ich, ist das Aussprechen ja sowieso so eine Sache. Also wenn du so bei die Kollegen aus der Gastronomie befragst, wie der geschätzte Amerikaner, der weit gereist, so die Dinge aus, der Sauvignon Blanc oder der Meut Chenten oder der Panet Neuer, muss man ja auch erstmal irgendwie rauskriegen, was die meinen mit ihrer... Also bei Sauvignon Blanc komme ich nicht gleich drauf, was die meinen.
Also ich kann mir kein Amerikaner vorstellen, der das Sauvignon Blanc nicht aussprechen kann. Also habe ich noch nie erlebt, aber du wirst deine Erfahrung gemacht haben.
Absolut, und da stehst du als Kellner dann eben auch doof da und fragst, wie bitte? Also,
Sind wir Deutschen mit Schäppeles und so weiter ja aber auch nicht weit her. Also, oder Sancerre oder...
Okay, Sancerre und Schäppeles habe ich...
Chianti finde ich auch sehr gut, also da...
Ja, das... Ja, ja... Ja, okay.
Also ich glaube, da nimmt sich keiner was. Aber nichtsdestotrotz.
Es ist wie diese Dame, die nach Porto wollte und dann der Flug nach Bordeaux gebucht wurde. Ne? Bordeaux, wo wollen Sie hin? Nach Bordeaux. Nach Bordeaux. Gut, buche ich Ihnen.
Ja, ja, ich wollte was Sinnvolles sagen. Warte, ich bin gleich wieder da.
Den Faden. Sag mal was Sinnvolles. Also jetzt komm. Also was muss denn auf so einem Weinetikett draufstehen, um so eine gewisse, ich sag mal, Formanforderung zu erfüllen?
Grundsätzlich ist Weinetikett in der Tat ein ganz großes Mysterium. Und ich glaube, es kommt gleich danach, ich rieche Aromen raus. Also wenn ich vor dem Wein sitze und keine Ahnung habe und da irgendwelche Aromen raus riechen muss, ist es das gleiche Problem, als wenn ich vor dem Regal stehe und dann irgendwie herauslesen muss, was dort der Winzer mir oder der Abfüller mir letztlich mit dem Etikett sagen möchte. Zwei, glaube ich, große Trugschlüsse gibt es dabei oder zwei große Irrtümer. Zum einen, was du vorhin formuliert hast, dass das vorne klebende Etikett das eigentlich Wichtige ist. Eigentlich ist das wichtigste Etikett das, was hinten drauf steht, weil ja 90% aller Weinflaschen mittlerweile zwei Etiketten haben. Ein Schmucketikett, das ist das vordere, da kann der Winzer letztlich präsentieren, was er möchte. Da könnte er eben auch seine Nachbarin draufkleben, wenn er das möchte. Und hinten stehen die ganzen Legal Information drauf, also die Information der Weine oder der Wein braucht, damit er in den Verkehr gebracht werden darf, also dass er verkauft werden darf. Und da kommen wir zum zweiten ganz, ganz, ganz großen Problem, dass eigentlich alle Informationen auf diesem Etikett fast gar nichts über die Qualität des Weines aussagen. Also schon über eine Grundqualität im gesetzlichen Sinne, in der gesetzlichen Normung, aber nicht, wie wir es empfinden. Also das, was draufstehen muss, sprich, sind solche Sachen wie Flascheninhalt, also 0,75 oder 1,5. Kannst du nichts über die Qualität, vielleicht über das Endziel des Abends definieren, wenn du sagst, ich habe heute 0,75 getrunken, aber nicht, was du getrunken hast oder wie das schmecken könnte. Also das ist, finde ich, gar nicht einfach. Alkoholangabe ist keine unwichtige Sache, zeugt aber so ein bisschen davon, warum genau diese Informationen auf dem Etikett draufstehen müssen, weil es da halt einfach in dem Sinne um Geld geht. Also darüber wird die Steuerklasse definiert, beziehungsweise die steuerlichen Abgaben. Für uns selber als Verbraucher ist es nicht unwichtig, weil, wie du es eben vorhin formuliert hast, können wir schon als ersten Indikator dafür nehmen, entweder wie kräftig oder wie leicht der Wein ist, wie typisch oder untypisch er ist. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Burgunder habe, der normalerweise nicht zu alkohollastig sein sollte und ich habe da 15,5 Volumenprozent drauf, dann weiß ich, es ist kein typischer Burgunder. Im Gegenzug, wenn ich einen Riesling habe mit zarten, verspielten 7 Volumenprozent, dann weiß ich, der ist nicht knochentrocken. Daher hilft uns das schon ein bisschen weiter. In Deutschland kann noch eine Prüfungsnummer mit verzeichnet werden oder eine Nummer des Abfüllers. Muss aber international nicht deklariert werden. Und es muss eben ein Abfüller drauf, also auch kein Erzeuger, also international betrachtet, sondern ein Abfüller, der den Wein sozusagen in die Flasche gebracht hat auf der einen Seite oder in die Flasche hat bringen lassen und dann letztlich dafür Verantwortung nimmt, wenn mit dem Wein irgendwas nicht in Ordnung oder dieser besonders schön ist. Alle anderen Sachen sind, finde ich, die auf dem Etikett stehen und die größtenteils fakultativ, also freiwillig sind, eher verwirrend, weil das gesetzlich teilweise so ein bisschen verwaschen ist. Also wenn du die Rebsorte zum Beispiel draufstehen hast, bis 1983 war es in den Staaten zum Beispiel erlaubt, das Ganze zu quittieren. Und es mussten, wenn ich zum Beispiel Riesling draufschreibe, 51% Riesling drin sein. Also überlegt mal, 51% muss da nur drin sein, damit ich die Rebsorte draufschreiben kann. Zum Glück wurde das modifiziert. Mittlerweile ist in Staaten so, dass 75% der Rebsorte integriert sein muss, außer Oregon 90%. Im größten Teil oder restlichen Teil der Welt sind es 85%. Aber auch das, also nimm dir mal einen Weißwein und du nimmst 850 Milliliter Weißwein und schüttest da 15 Milliliter von irgendeinem Rotwein rein. Einfach um das Ganze zu visualisieren, was eine zusätzlich beigegebene Rebsorte mit diesem Wein anrichten kann. Also wie es diesen Wein komplett verfälschen kann. Und wenn du zum Beispiel einen Riesling nimmst, 85% oder 86% und nimmst 14% Traminer dazu oder 14% von deinem eben erwähnten Sauvignon Blanc, du hast einen nicht identifizierbar und total unterschiedlichen Wein. Also sprich, die Rebsortenangabe, obwohl sie eigentlich hilft, hilft nicht.
Nicht zwangsläufig, aber wie ist das jetzt in Deutschland, wenn wir in Deutschland da Riesling draufschreiben?
85%.
85, da, okay. Das ist überraschend. Und wie...
Also ich finde das schrecklich. Also das
wirft mich jetzt aus der Bahn, ja.
Auch so eine Angabe wie zum Beispiel Jahrgang. Also Jahrgang ist ja freiwillig. Es gibt ja auch genügend Weine, die ohne Jahrgang abgefüllt werden, was nicht unbedingt ein Qualitätsindikator ist. Aber da müssen auch keine 100% rein. Und der Winzer kann teilweise eben Altweine damit beifügen, die er vielleicht nicht verkauft hat. Oder kann da irgendwelche anderen Jahrgänge, um das so ein bisschen zu auszubessern, zu schönen und so weiter. Also es ist da für mich immer noch eine ganz große Fürsprache hin zu qualitativen Winzern, zu Vertrauenswinzern oder zu vertrauensvollen Weinhändlern. Sprich, das, was du dann irgendwo von der Stange, aus der Reihe, aus dem Regal greifst, weißt du eben manchmal nicht, was drin ist. Obwohl du glaubst zu wissen, was drin ist.
Ja, das, für mich sind das jetzt ein bisschen zwei Baustellen. Auf der einen Seite haben wir so das Weinetikett, was sagt es mir, was soll es mir sagen, was sollte es mir sagen? Und auf der anderen Seite so ein bisschen sind diese, ich sag jetzt mal, Variationsmöglichkeiten oder Interpretationsmöglichkeiten, die man dann eben hat, weil nur 85% da drin sein müssen oder Jahrgänge etc., ist doch letztlich für den Winzer. Er entscheidet doch, was er für einen Wein macht, oder?
Und daher gilt meine Fürsprache eigentlich hin zu Qualitätswinzern oder zu Vertrauenswinzern oder eben jemand, der sich damit auskennt. Also auch wenn du keine Ahnung vom Wein hast und
hat und dann neue fetzige Etiketten macht, das ist dann, wo man wirklich sagen kann, okay, das neue Etikett war laut und frech, also denk jetzt mal so hier Schneider, Hensel und so weiter, die mit dann auch diesen großen Namen, wie hieß das, Blackprint und groß draufgeschrieben und weiß der Kuckuck was, also so eine neue Designrichtung, dass das den Verkauf auch fördert?
Also gibt es ganz gravierende Beispiele. Ich finde es mittlerweile großartig, wenn Winzer zu ihren alten Etiketten stehen, also sprich Maximin Grünhaus, Prüm etc., wo man ganz klar auch ersehen kann, es ist ein deutsches Etikett oder in Frankreich ist es natürlich auch relativ häufig, dass man sagt, es ist ein typisch französischer Wein oder ein typischer elsässischer Wein oder in Italien natürlich genauso, also dass man vom Etikett schon die Herkunft ersehen kann. Es gibt aber eben auch sehr, sehr prominente Beispiele, die es geschafft haben, mit einem ganz gezielten Marketing, mit einem ganz gezielten Design ihren Verkauf oder ihre Wahrnehmung extremst anzukurbeln. Klar, Schneider ist so einer der Prominenteren, weil er relativ präsent ist und hat eben auch ein anderes Bewusstsein letztlich auch für Weinetiketten innoviert. Einer der ersten, die es da gab, und ich müsste nach dem Jahr schauen, wann das passiert ist, war das Weingut Robert Weil. Hast du das vor Augen? Die haben so ein Babyblau auf dem Etikett.
So blau, aber trotzdem mit Gold, ne?
Genau, und das war, ich meine, das war Ende der 90er, dass die dieses Etikett neu aufgelegt haben. Damals wurde das Weingut veräußert zur Suntory Family, glaube ich. Oh weia, um Himmels Willen, das ist jetzt ein ganz schlimmes Halbwissen, sollte ich eigentlich wissen. Und die haben natürlich versucht, diesen ganzen Laden umzukrempeln, und das fing an mit Marketing, und haben gesagt, dass allereinfachste, was wir machen, ist, zum einen eine Farbe zu nehmen, die völlig skurril ist in Verbindung mit Wein, und das war eben dieses Babyblau, was wir eben eigentlich mit Kindern assoziieren. Aber wenn du ein großes Weinregal hast, wo du, keine Ahnung, 100 Flaschen stehen hast, dann sticht genau das heraus, und man muss sich da zurückdenken, 20 Jahre zurück, da waren alle eigentlich Weinflaschen, Weinetiketten uniform irgendwie weiß. Und dieses Blau war dieses Leuchtende. Und im Zusammenspiel mit einem unglaublichen Verkaufstalent, der damals sinnbildlich für dieses Weingut war, mit Wilhelm Weil als Galionsfigur dann letztlich innerhalb des Weingutes, und eben diesem Etikett, haben die es geschafft, also diesen kompletten Laden umzudrehen und es als eines der erfolgreichsten Weingüter in Deutschland dastehen zu lassen. Aber, und da, ja, war das Etikett maßgeblich dafür verantwortlich. Und um deinen Gedanken von vorn nochmal aufzugreifen, früher hat man gesagt, also wenn du ja sagtest, schönen Menschen glaubt man eher, beim Wein war es anders, gerade in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, war es oftmals so, dass die schönsten Flaschen oder die schönsten Etiketten beinhalten oftmals die schrecklichsten Weine, weil man versuchte eben da über Marketing das Ganze leuchten zu lassen, aber der Inhalt war schrecklich, maßgeblich dafür Italien verantwortlich. Mittlerweile haben sich viele, viele, viele Winzer natürlich Gedanken auch um ihre Ausstrahlung gemacht und gestalten teilweise großartige Etiketten. Also was gerade auch in dieser Natural-Wein-Szene an Etiketten präsentiert wird, finde ich, ist ein Geschenk für die Gedanken, für die Sinne, für die Wahrnehmung und so ein Gesamterlebnis oder so ein Kompletterlebnis dabei.
Was ich in Deutschland jetzt auch immer noch mal oder immer öfter beobachte, dass eben diese gute alte, Achtung, Riesling ist hier drin, Geschichte eben auch ein bisschen zurückgeht. Ich habe das neulich sowas wie Strandwein oder Lieblingswein oder irgendwie sowas, dass gar nicht mehr so richtig klar wird, was ist das für ein Wein, sondern wir haben ja was gemacht und das ist ein großes, knalliges Etikett, zack, bumm, und es wird nur noch dieser emotionale Moment verkauft. Ne? Also Strandwein impliziert ja cool, lässig, Flasche in der Hand, Pappbecher dazu und wir sitzen am Strand. So. Wie stehst du dazu?
Ist vielleicht ein bisschen dem geschuldet, dass im Bewusstsein der Winzer, die wissenden Weintrinker zu alt werden und langsam wegsterben. Und man versucht so diese Jugend da so ein bisschen abzugreifen. Das fand ich, wie ich dazu stehe, nicht unbedingt befürwortend und nicht unbedingt toll. Ich finde solche Weine fetzig und gut, wenn man Geschenke hat. Und wenn man Geschenke hat, man schenkt da so ein Motto mit. Also keine so ein Motto wie das Leben ist schön oder heute scheint die Sonne oder was auch immer oder Luftballons im Bauch oder es gibt ja da auch ganz viele lustige Namen für diese Geschichten. Und wenn du dann mittels des Weines, vorausgesetzt natürlich, der Winzer, der dahinter steht, ist nicht komplett Schrott und der Wein steht für etwas, also der funktioniert und man kann den vertreten auch als Geschenk, dann finde ich sowas lustig, amüsant und interessant. Also dann finde ich oder bin ich dankbar für solche Themenweine. Aber grundsätzlich möchte ich natürlich schon Gefühl trinken, wenn ich Wein trinke, aber ich möchte etwas wissentlich trinken und etwas wissentlich genießen. Und dann bin ich eher ein Freund davon, wenn da drauf steht Riesling und gegebenenfalls trocken oder nicht, ein Jahrgang, ein Winzer und ein Gebiet, wo ich meine Informationen herbekommen kann. Aber wahrscheinlich auch, weil ich zu nerdig bin dabei. Es bewähren sich solche Sachen, wo Gefühl verzeichnet ist oder Gefühl mitgeliefert wird und ein Lebensgefühl dargestellt wird.
Das weiß
also
schon,
die Dinge funktionieren.
Das war jetzt schon ein bisschen so ein Resümee des Ganzen. Ich finde es, eigentlich immer am großartigsten, wenn es dann irgendwie doch gelingt, dass das, was das Etikett mir verspricht, weil das ist ja letztlich die einzige Möglichkeit des Weines im Regal zu sagen, guck, hier bin ich, guck mich mal an. Wenn das tatsächlich funktioniert und meine Erwartungen irgendwie erfüllt und ich dann glücklich bin, ich trinke auch gerne einen Wein, der schön aussieht. Also wenn die Flasche schön ist, weil Und ich glaube dennoch, und ich glaube, dass das auch wirklich, wirklich so ist, dass jemand, der sich um den Gesamtauftritt seines Weins Gedanken gemacht hat, also was für eine Flasche, was für ein Korken, was für gegebenenfalls auch nochmal ein Verschluss drumherum, wie sieht das Etikett aus, all diese Dinge, wenn jemand da das Auge fürs Detail hat und das will und macht und tut, dann wird der Inhalt auch gut sein. Was natürlich Käse ist, keine Ahnung, im Supermarktregal, der Rotwein für 6 Euro mit einem ganz fancy Etikett und super, der wird jetzt dadurch nicht viel besser werden. Aber in der Regel habe ich schon die Erfahrung gemacht, ein tolles Etikett zeugt davon, dass sich jemand Gedanken gemacht hat und Liebe für Detail hat und im besten Fall das eben auch mit seinem Wein macht.
Vielleicht sollten wir am Schluss nochmal zusammenfassen, was wirklich drauf muss und was, was man erlesen kann. Oder hatten wir das jetzt schon gesagt?
Ja, komm, jetzt nochmal, du bist der Oberexperte. Also die Hard Facts sind, wir müssen auf dem Weinetikett muss zwingend draufstehen in Deutschland.
Was? Zum einen die Herkunft, also wo der Wein herkommt, dass man das entsprechend herleiten kann. Also sprich entweder das Land als solches oder eben das Gebiet oder eben je kleiner und je definierter letztlich die Angabe ist, umso konkreter wird es dann letztlich und umso wichtiger ist, dass eben auch ein Großteil der Trauben aus dieser Definition herausstammt. Dann ein Abfüller, also jemand, der verantwortlich dafür ist, was dort in der Flasche ist. Gegebenenfalls eine Prüfnummer oder eine Abfüllnummer, dass man das in Verbindung mit dem Abfüller herleiten kann. Eine Füllmenge, ein Alkoholgehalt und der Rest ist freiwillig. Also die Sonne auf dem Vorderetikett ist rein freiwillig. Der Jahrgang, die Rebsorte, die Qualitätsstufen gehen einher dann letztlich mit den verschiedenen Prädikaten, die man dort hat. Was wir hier in Europa haben, also ob wir einen Landwein, einen Tafelwein, einen Qualitätswein mit Prädikat in Deutschland haben oder eben die anderen Qualitätsstufen in Europa, das fällt in der neuen Welt weg. Also in der neuen Welt musst du nur eine Inhaltsangabe haben, wenn du den Wein in Europa einführen möchtest, Alkoholgehalt und einen Abfüller. Mehr brauchst du dort eigentlich nicht draufstehen haben.
So, jetzt wissen wir auch das. Dachte, du hast es ein bisschen kürzer drauf, aber das war jetzt doch wieder so lang. Na gut. Aber trotzdem werben wir jetzt trotzdem dafür, dass ein schönes Etikett trotzdem was wert ist?
Nachdem du das jetzt fünfmal betont hast, ja, natürlich. Also das habe ich ja auch schon bestätigt, dass ich es toll finde, wenn ein Winzer sich in der Gänze, also wenn ein Winzer eine gewisse Authentizität hat. Also wenn er entweder sagt, wir sind dieser alte Stil und dieser alte Stil ist dort seit 400 Jahren präsent und das wollen wir gar nicht ändern. Also wenn Winzer bewusst auch zur Hässlichkeit steht, dann finde ich das großartig. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, wenn ein Winzer versucht, dem Weintrinker, dem Weingenießer mit dem Etikett einen zusätzlichen Genuss zu bescheren. Also losgelöst von dem, ich möchte mit meinem Etikett mehr verkaufen, einfach versucht so im Ganzheitlichen zu denken und da eben auch versucht, attraktiv zu sein. Also ja, ich hätte es auch mit einem Ja beantworten können.
Danke, dass du das wenigstens selber einsiehst. Und eine Sache habe ich noch, und weil das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, was ich auch immer wieder beeindruckend finde, dass natürlich diese Etiketten, gerade wenn es diesen Wechsel dann gibt, also von dem Alten, also von einem, das es seit 30 Jahren, 40, 50 Jahren draufgeklebt wird, und dann kommt es dann in dem neuen Gewand daher, der Wein, oftmals ein Generationswechsel im eigenen Hause ist. Habe ich jetzt eine eigene Familie gekriegt, wie das eben ist, wenn dann die nächste Generation übernimmt, dann will man eben auch sagen, okay, das war das und jetzt wird das so. Oder auch wenn ich an den Kollegen Matthias Schuh denke, der auch nach langem Ringen dann gesagt hat, so, ich übernehme oder meine Schwester und ich, wir übernehmen. Und jetzt machen wir hier auch mal ein bisschen was Griffiges draus. Auch das ist ja manchmal ein Zeichen.
So, was machen wir? Auch schwer für den.
Was machen wir jetzt draus?
Entschuldigung. Wir machen da heraus, dass wir vielleicht den Bogen kriegen, insofern, weil du ja mir die ganze Zeit vorwirfst, dass ich zu lange rede. Was macht ihr denn bei den Live-Sendungen, wenn da jemand labert und labert und labert, schneidet ihr ihn einfach weg?
Naja, du hast, gute Sache, also du hast da einen Moderator. Nun ist es ja so, dass wir beide sitzen, also ich sitze in Frankfurt im Hotel und du sitzt in Dresden in deiner Weinbar. dass in so einer Fernseh-Live-Sendung sieht man sich ja und dann kann man auch so mit, sag ich mal, nonverbal dem Gegenüber klar machen, also jetzt kommen wir zum Punkt. Dazu kommt, was man immer nicht sieht, ist irgendein Aufnahmeleiter, der so Kärtchen hat, wo so Sekunden draufstehen, also noch 30 Sekunden, noch 10, noch 20, oder der dann ganz wütend versucht, in der Blickachse des Sprechenden irgendwo aufzunehmen und dem andauernd immer zeigt sich, stopp, 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 stopp. Das ist die eine Variante. Oder aber die unhöfliche Variante ist, wenn der Moderator, die Moderatorin, dem der da redet und irgendwie kein Ende findet, einfach ins Wort fällt. So, jetzt anderes Thema, danke. Das gibt's auch.
Oder es ist der Moment wie bei uns jetzt, wo die Musik so ganz langsam hochgefadet wird und eigentlich der
genau,
Zuschauer
jetzt kommt langsam
uns
jetzt die
gleich
Musik.
Nicht
ja,
mehr
das
hört
ist, und dann, ja genau. Dann. Okay, das ist jetzt das Zeichen, wir müssen jetzt hier mal Schluss machen. Also in diesem Sinne, gut jetzt. Wir haben alles gesagt, was gesagt werden musste oder auch das nicht. Und das, was nicht gesagt werden musste, hat auch Silvio lange verpackt.
La, 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 la.
In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe von Wein und Weltfrieden. Ich freue mich schon.
Dem Medienpodcast und vielen Dank und bis bald.
Tschüssi.